Wir wollen, ihr lieben Freunde, in dieser Jugendversammlung einen Blick hineintun in das Leben eines Mannes der Bibel, kurz, der in der Gemeinde Jesu aller Zeiten und Zonen bekannt und geliebt ist, der als junger Mann eine notvolle Krise durchlebt hat, aber durch Gottes Gnade herauskam aus der Krise und dann der Bote Jesu wurde, dessen Zeugnis auch uns noch heute erreicht. Ich denke an den Mann, der Johannes Markus geheißen hat, der Schreiber des zweiten Evangeliums. Die Krise, von der ich jetzt spreche, wird erwähnt in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 13. Da war Paulus und die um ihn waren, von Paphos schifften, kamen sie gen Perge im Lande Pamphylien. Johannes, Markus aber wich von ihnen und zog wieder gen Jerusalem. War das keine Krise, keine kritische Lage im Leben des Markus, als er die Apostel Paulus und Barnabas verlässt, sich davon macht, flieht und heimkehrt zur Mutti in Jerusalem? Der Johannes Markus begleitete die beiden Apostel Barnabas und Paulus auf ihrer ersten Missionsreise. Er war ein Sohn eines frommen Hauses. Die Mutter Maria tat ihr Haus weit auf dem Volke Gottes. Und ich glaube, dass der Johannes Markus erst ganz begeistert dabei war, als ihn sein Onkel Barnabas fragte: Markus, willst du mit auf die Missionsreise? Paulus und ich suchen einen Begleiter und Dieter. Und begierig und begeistert sagt Markus: Ich mache mit. Und dann geht's los. Aber nur ein paar Wochen. Und dann macht sich unser Markus feige aus dem Staube und verlässt schnöde die Apostel. Das war doch eine Krise im Leben des Markus. Fragen wir einmal, wie kam denn das wohl, dass der Markus, der so fröhlich mit losgezogen war, nach kurzer Zeit sich davon machte? Neben dem Heimweh, das an ihm genagt haben wird, war gewiss ein Grund, der auch heute viele in Krisen ihrer Nachfolge und ihres Glaubens hineinstößt. Markus hat sich wohl die Nachfolge Jesu und den Dienst den Herrn etwas zu wonnig und sonnig und ruhmvoll und glorreich und sieghaft vorgestellt. Nun kam die raue Wirklichkeit und er merkte: Gar so großartig ist das gar nicht, der Alltag der Nachfolge und der Alltag des Dienstes. Wie viele junge Christen auch heute gehen hinein in die Nachfolge mit großen Erwartungen, mit großen Hoffnungen, Illusionen, und dann kommen die Widerstände und die Mühsal, und es geht nicht alles nach Wunsch und Erwartung, und dann kommen die Krisen, die Enttäuschungen, die Müdigkeiten. Nachfolge Jesu und Dienst im Reich Gottes ist eine herrliche Angelegenheit. Als ich im letzten Jahr eine große Reise machte, die mich auch nach Indien geführt hat, stand ich einmal in einem Kreis junger indischer Christen. Und das Herz wurde mir warm, als ich sie so vor mir sitzen sah, die erzählte vom Leben mit Jesus, vom Dienst für den Herrn und sagte: That's true. My life is so rich and so happy in his service. Mein Leben ist so reich und froh in seinem Dienst. Ich nehme von dem, was ich in Indien sagte, in Essen, kein Wort zurück. Da stimmt alles. Der Weg der Nachfolge und der Dienst für Jesus, herrlich, der größte Reichtum im Leben. Wenn einer weiß, meine Schuld ist mir vergeben, ich bin ein Kind Gottes, errettet, angenommen, hineingeholt in die Gemeinschaft des Vaters, bin berufen, ihm zu dienen, hab die Brüder um mich und hab eine ewige Herrlichkeit vor mir. Und doch, Freunde, hüten wir uns hineinzusteigern in falsche, optimistische Erwartungen. Lieder wie dieses. Sie leben bei Jesus. Oh, herrlich und schön. Sonniges Wandern auf seligen Höhen. Oder alle Tage Sonnenschein. Sind nicht falsch, aber sie umschreiben nur eine Seite der Nachfolge und des Dienstes. Es gibt auch den anderen. Als Sir Winston Churchill, der bekannte englische Staatsmann, im Zweiten Weltkrieg an die Städten eilte, wo die deutschen Bomben, etwa in Coventry, Verwüstungen angerichtet hatten, da sagte er seinen deprimierten englischen Landsleuten: Ihr lieben Engländer, ich habe euch im Augenblick nichts anderes zu versprechen als Blut und Schweiß und Tränen. So unpathetisch, so unheimlich nüchtern hat Churchill damals die Engländer angeredet. Nun, ich sage euch nicht, Nachfolge Jesu ist nicht als Blut und Schweiß und Tränen. Ich sage euch aber, wenn die Nachfolge willig und den Dienst wählt, muss nüchtern damit rechnen, dass Mühsal, Widerstand, Kampf, Anfechtung, Krisen auf ihn loskommen. Das gehört dazu. Und das hat der Markus wohl noch nicht recht begriffen, als er loszog. Er dachte, jeden Tag Herrlichkeit, jeden Tag Sieg, jeden Tag Bekehrungen in Massen. Und dann merkt er, wie mühsam ein Alltag ist in der Nachfolge und im Reich Gottes. Das vergesse ich nicht, als Gott mich einmal in Thailand ein bisschen Anteil nehmen ließ an dem mühsamen Alltag im Reich Gottes und des Missionarslebens. Da fuhren ein Missionar und ich auf einem Ochsenkarren durch Thailand. Die Ochsenkarren sind das in Thailand beste und zuverlässigste Verkehrsmittel. Wenn dann so ein Regen aus tropischer Heftigkeit niedergeht, sind alle Wege verschlammt und versperrt. Kein Mercedes, kein VW, kein Jeep kommt mehr vorwärts. Los noch die Ochsen. Ziehen einen also fröhlich und geduldig da durch die verschlammten Straßen. Und dann saßen wir beide, der Missionar und ich, auf dem Ochsenkarren. Nach dem Besuch in einem aussätzigen Dorf, bei einer Predigt bei einer aussätzigen Gemeinde. Und dann schüttete es von oben. In ein paar Sekunden waren wir beide durchnässt. Aber ich darf euch gestehen, ich habe auf dem Ochsenkarren nass wie auf die Haut kein bisschen gemurrt oder geklagt. Ich habe mich selten im Leben so wohl gefühlt wie auf dem Ochsenkarren nass bis auf die Haut. Ich dachte nämlich, jetzt gewährt Gott mir die Chance und das Vorrecht, einmal so ein ganz klein bisschen mitzukriegen da, was nun unsere Missionare Tag für Tag im Alltag erleben, im Dienst. Enttäuschung manchmal, auch mit Menschen. Das gehört dazu. Vor einem Jahr traf ich in Berlin einen Mann aus der Kirchenleitung Berlin-Brandenburgs, der wohnt in Ost-Berlin. Die Familie in West-Berlin. Er und die Familie sehen sich kaum noch. Aber er bleibt im Osten. Er weiß, da ist mein Platz, meine Aufgabe. Ich sage, Bruder, das ist doch auch nicht leicht für Sie, so von der Familie getrennt zu leben. Da sagt der Mann, ganz unpathetisch, ohne eine Spur von hohlem Pathos, einen Satz, der hat mich tief gepackt und geschenkt. Ich gebe ihn euch weiter. Da sagt der Bruder Fadel, davon bitte reden Sie kein Wort mehr. Das gehört zur Militia Christi. Zum Kriegsdienst für Jesus. Getrennt sein von der Familie. Ein Stück Militia Christi. Ihr lieben jungen Brüder und Schwestern, ich möchte euch von ganzem Herzen alle hineinlocken, hineinrufen in die Nachfolge Jesu. Es ist herrlich, mit Jesus zu gehen. Aber ich darf euch nicht hineinsteigern in eine verkrampfte Fröhlichkeit und Siegesgewissheit und einen falschen Optimismus. Markus hat nicht gewusst, was alles zur Militia Christi gehört. Nun aber lernt er es kennen, die Mühsal, die Armseligkeit, den kargen Alltag des Missionslebens und sagt Danke, nichts für mich und haut ab. Und fährt heim nach Jerusalem. Krise im Leben des Markus. Ihr könnt euch, Freunde, manche Krisen ersparen, wenn ihr am Beginn eures Glaubensweges und alle Zeit diese beiden Seiten der Nachfolge zusammen seht, euch freut an dem herrlichen Heiland und zu sagen lernt, Kampf, Anfechtung, Widerstand von innen und außen gehört zur Militia Christi. Steil und dornig ist der Weg, der uns zur Vollendung führt. Hände weg von der Nachfolge und ihr bloß Sonnenschein, bloß Chorusse, bloß Fröhlichkeit erwartet. Aber hinein in die Nachfolge Jesu, wenn ihr Freude ganz tiefen Wesen habt, die auch in Kampf und Krisen nicht stirbt, ersehnt und haben möchte. Also Krise im Leben des Markus. Die Krise hat sich noch gesteigert. Ein paar Kapitel später lesen wir, als die beiden Apostel Barnabas und Paulus die zweite Missionsreise antreten wollen, sagt Barnabas: Paulus, lass uns dem Markus noch einmal eine Chance geben und ihn noch einmal mitnehmen. Nein, erklärt Paulus, Barnabas kommt nicht in Frage. Den Kerl nehme ich nicht mehr mit. Der hat einmal versagt. Der steht uns bloß im Wege. Und, wie geht's weiter? Sie kamen scharf aneinander, die beiden Apostel, und schieden sich. Und der Markus war Ursache des Zankes der beiden Apostel. Krise im Leben des Markus. Aber, Gott sei Lob und Dank, der Markus ist herausgekommen aus der Krise, ist nicht drin geblieben. Später lesen wir einmal im ersten Petrusbrief am Ende, was dort Petrus sagt: Es grüßen euch alle, die samt mit mir auserwählt sind zu Babylon, es ist Rom gemeint damals, und mein Sohn Markus. Stellt euch das mal vor, der Feigling von früher, der davonlief, als es ein bisschen Mühsal in der Militia Christi zu tragen gab, ist jetzt in Rom an der vordersten Front des Reiches Gottes. Denn wer damals in Rom Christ war, der musste Frontgeist in sich haben. Der musste wissen, jeden Tag kann die Verfolgung losbrechen, jeden Tag kann mein Leben enden unter den zermalmenden Zähnen der Löwen in der Arena oder unter dem Beil des Henkers. Der Markus, Christiger Jesu in Rom, Seite an Seite mit dem Petrus. Und der Petrus nennt ihn meinen Sohn Markus. Das ist offenbar so zu verstehen, dass der Petrus der Mann hat werden dürfen, der Markus aus der Krise herausgeführt hat, in der Seelsorge und ihm geholfen hat. Das Leben mit Jesus in der Gesamtheit, in dem Herrlichen und in dem Kampf zu sehen und anzunehmen und auszuleben. Petrus war der geistliche Vater von dem Markus geworden, ihr lieben Brüder und Schwestern. In Krisenzeiten hat unser Herr die Hilfe für uns bereit, dass Väter, Mütter, Brüder, Schwestern in Christus da sind und uns helfen. Petrus half dem Markus. Gesegnet all die Väter und Brüder im Reich Gottes, all die Mütter und Schwestern, die einander geholfen haben auf dem Weg mit Jesus, damit es recht vorwärts ging. Ach, dass Gott euch auch in eurem eigenen Leben, in euren Jugendkreisen, immer zur rechten Stunde die Petrusse, die anderen Seelsorger, zuschickt, die euch helfen, die einen Blick haben, wo Krisen sind. Vielleicht wird es so gewesen sein, dass dort Petrus den Markus getroffen hat irgendwo. Und da saß der Markus nun, ja, nach dem Zuschandenwerden an den Verhältnissen draußen, kam nun das Zuschandenwerden an dem eigenen Ich und dem eigenen Versagen. Und dann kann wieder Petrus neben den Markus setzen und sagen, Markus, genau so ein Typ wie du bist, war ich auch. Ich bin begeistert, losgezogen, hab dem Herrn versprochen, die alle weglaufen, ich nicht. Ich halt bis zum Tode die Treue. Markus, und was habe ich versagt? Und habe ihn dreimal verleugnet und verflucht habe ich ihn. Und dann, Markus, dann hat der Hahn dreimal gekräht. Und dann erkannte ich die Krise, in die ich geraten war. Und dann schaute er mich an. Jesus und Markus in dem Blick war nichts von Verachtung, nichts von Richten und Verwerfen. In dem Blick war lauter Erbarmung und Einladung. Petrus, komm, fang neu an. Steh auf aus Fall und Versagen. Und sieh, Markus, derselbe Herr ist auch für dich da. Und dann haben wir die beiden Männer miteinander hingekriegt und haben gebetet. Und auch Petrus hat dem Markus heraushelfen dürfen aus der Krise. Und der Markus ist dann etwas geworden im Reich Gottes. Derselbe Paulus, der gesagt hat, Markus, nie mehr will ich den Mann mitnehmen auf die Reise, schreibt später einmal an Timotheus, bring auch den Markus mit dir, er ist mir nützlich zum Dienst. Aus einer Niete, einer Flasche, einem Versager ist doch noch jemand geworden, aus Krisen heraus, nützlich im Dienst Jesu. Und später, als der Markus Evangelium niederschrieb, da blieb er bestimmt an manchen Versen hängen, die er schrieb. Und an einem, glaube ich, ganz am Ende, im letzten Kapitel, besonders. Da lesen wir auch von einer Krise der 11 Jünger. Da lesen wir nämlich, dass Jesus in den Kreis der Jünger tritt und ihren Unglauben, ihres Herzens Härtigkeit schilt und tadelt, darum, dass sie nicht geglaubt hatten, den Zeugen der Auferstehung, sondern in Kleinglauben sich verschlossen hatten, der neuen herrlichen Botschaft. Er tadelt sie, Jünger in der Krise, vom Herrn selber getadelt. Und dann, Leute, was wird der Markus das mit wahrer Freude hingeschrieben haben? Und dann geht es ja so weiter. Und er sprach, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern, die eben noch Ausgeschimpften und Angefahrenen werden gesandt in die Welt. Jesus holt sie mit der Sendung und dem Ruf in die Weite aus der Krise ihres Kleinglaubens heraus. Da wird der Markus gesagt haben, Herr Jesus, und gerade so eine Type war ich auch, wie die 11. Und du hast mich nicht gelassen in meiner Krise. Du hast mich herausgeliebt und gebraucht und gesandt. Nun darf ich dein Bote sein. Niemand von euch, Freunde, niemand von euch braucht an sich selbst zu verzagen. Fallen, Versagen, Schwachheit, Anfechtung, Krisen gehört zur Militia Christi. Sie sind Teil davon. Meint doch nicht, das dürfe nicht sein. Das sei alles vertreten vom Teufel. Es gehört dazu. Da schickt euch euer Herr auf den Weg, damit ihr dann umso fester auf ihn schaut und loskommt von aller falschen Begeisterung und bloß nur eins wisst und kennt, Herr, nur du und die Macht der Gnade und des Erbarmens. Lasst mich schließen mit einer Geschichte, die vor jetzt, Moment, 68 Jahren in Essen passiert ist. Vor 68 Jahren. Vor 14 Tagen war ich bei der Beerdigung meines geistlichen Vaters. Des Mannes, der mir den Dienst getan hat, den Petrus dem Markus getan hat. Pastor Karl Stegemann, der 31 Jahre Pastor in Wiel im Oberbergischen war und geboren ist in Essen. Mit 15 Jahren in den Jugendkreis von Pastor Weigler kam. Vor 68 Jahren. Karl Stegemann, Oberschüler, war damals mächtig in der Krise eines 15-jährigen Lebens, die ersten Mädchengeschichten, das Aufwachen der Triebe, Krach zu Hause und was es alles war, hat den jungen Oberschüler hineingetrieben in eine große Krise. Und dann saß der damalige Oberschüler Karl Stegemann zum ersten Mal unter der Botschaft von Pastor Weigler in Essen und Vorgänger von Pastor Wilhelm Busch und Pastor Dämmer. Und in der ersten Versammlung gebraucht Weigler folgende Beispielerzählung. Er sagt, Jungs, jetzt stellt euch mal einen Holzbirnbaum vor. Nun Jahr für Jahr also unbrauchbare, ungenießbare Früchte bringt. Kann man den nicht bewegen, endlich einmal edle Früchte, Bergamotten hervorzubringen? Vielleicht, Jungs, sagte Weigle, sollte man ihn mal kräftig durchpeitschen und schlagen und sagen, du dummer, fauler Holzbirnbaum, besinn dich doch endlich einmal auf deine Aufgabe und trag gute Birnen. Da lachen die alle. Sowas gibt's ja gar nicht. Dann sagt Pastor Weigle, Jungs, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Wir graben um den Baum eine Grube, wir düngen den Holzbirnbaum. Gut, ob ihn das vielleicht veranlassen könnte, Holzbirnen abzuwerfen und Bergamotten zu tragen. Auch das geht dann. Und dann kommt der Satz. Unter dem ist damals ein in der Krise befindlicher 15-jähriger Oberschüler zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Dann sagt Pastor Weigle, Jungs, dann gibt es wohl bloß nur eine Chance. Dann müssen wir dem Holzbirnbaum die Krone abschneiden und ein Edelreis einpflanzen. Wenn das angeht, Jungs, dann bringt doch noch der Holzbirnbaum edle Früchte. Und dann sagte Pastor Weigle abschließend, Jungs, euch schlagen, euch tadeln, euch gut zureden, hat alles keinen Zweck. Ihr müsst das Edelreich Jesus hineingepropft kriegen in euer Leben. Und dass das der Pastor Weigle sagte mein späterer geistlicher Vater, Karl Stegemann, im jungen Herzen beten, Herr Jesus, komm und sei du das Edelreich in meinem jungen Leben und hilf mir, dass ich aus den Krisen komme und dass ich dein Eigen sei und lebe dir zur Ehre. Das war vor 68 Jahren im Weiblau, in Essen. Ich erzähle das vor ein paar Tagen im Westerwald, in der Zeltmission, die Geschichte auf. Kommt nach der Versammlung, ein Junge, auf mich zu. Was willst du? Da sagt er, ich möchte gern, dass heute Abend das Edelreich Jesus Christus hineingepropft wird in mein junges Leben. So schön. Ob hier auch einer wäre, der noch nicht fertig wird mit sich selber, der in Krisen mit Gott und Menschen steckt, das Edelreich Jesus muss hinein in dein Leben und Neues wird. Nicht Sündlosigkeit, nicht Leben ohne Kampf, aber Neues wird, Schönes wird, Sieghaftes wird. Nein, ich Krisen werden kommen. Kämpfe werden bleiben. Welt und Sünde, Satan, das eigene Ich, die Verhältnisse, werden uns zusetzen. Aber für die Menschen, die im Glauben die neue Wirklichkeit erfahren haben, das Edelreich Jesus hineingebrochen in ihr Leben, werden erfahren, aus Krisen führt immer wieder eine starke Hand heraus. Und die Brüder und die Schwestern helfen uns dabei. Schenke Gott uns allen solch ein Leben, dass wir wie Markus aus der Unbrauchbarkeit herauskommen und teilhaben dürfen an der königlichen Sendung. Geht hin, ihr Nieten, zieht los, ihr Versager, und baut in meiner Kraft und mir zur Ehre an meinem Reich.